HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karwig
und Nicole Abraham. Inwiefern lassen sich Exilerfahrungen und Fluchtgeschichten vergleichen? Können ähnliche Erfahrungen für mehr Verständnis sorgen? Um diese Fragen geht es unter anderem bei den Tagen des Exils in Frankfurt, die noch bis zum 17. September stattfinden. Und auch in der Hörbuchzeit beschäftigen wir uns mit diesem Thema. Zum einen besprechen wir Der Erinnerungsfälscher von Abbas Kedir, Susanna von Alex Capu und die Autorinnenlesung von Ruth Klüger, Weiterleben. In unserem Kinder- und Jugendhörbuch von Peter von Becker begeben wir uns mit Jona auf ein Abenteuer durch Raum und Zeit. Abbas Kedir wurde 1973 in Bagdad geboren und bereits mit 19 Jahren wegen seiner politischen Aktivitäten verhaftet. Nach seiner Entlassung floh er 1996 aus dem Irak und hielt sich als illegaler Flüchtling in verschiedenen Ländern auf. Seit 2000 lebt er in Deutschland. Sein Debütroman Der falsche Inder erschien 2008. Für seine Texte wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Nelly-Sachs-Preis und dem Hilde-Domin-Preis. Zuletzt erschienen ist Der Erinnerungsfälscher. Dorothee Meyer-Karwig, wer fälscht denn hier die Erinnerungen, wenn man so genau sein darf?
Ja, das ist die Frage. Ist es eine Person oder ist es der besondere Lebensweg, der eben dazu führt, dass der Held der Geschichte vieles vergessen hat und verdrängt hat? Das ist erstmal unklar. Held des Romans ist jedenfalls der fiktive Schriftsteller Said Al-Waid. Er lebt seit Jahren in Deutschland mit seiner Frau Monika und seinem kleinen Sohn Elias. Er ist aus dem Irak geflohen, war seit Jahren nicht mehr in der Heimat. Und dann kommt aber ein Anruf vom Bruder aus dem Irak. Und da hören wir gleich mal rein und es liest der Schauspieler Timo Weißschnur.
Komm so schnell wie möglich her, sagt sein Bruder am anderen Ende der Leitung. Es ist soweit. Unsere Mutter liegt im Krankenhaus. Der Arzt sagt, es wird nicht mehr lange dauern.
Tja, also die Mutter liegt im Sterben und Said muss wieder zu dem Ort, von dem es eigentlich heißt, wer in den Irak geht, ist verloren, wer rausgeht, wird neu geboren. Ja, aber nun geht es nicht anders und diese Reise ruft dann viele Erinnerungen wach an schreckliche Erlebnisse in der Heimat. Die Hinrichtung des Vaters beispielsweise oder an ein Selbstmordattentat durch einen 14-Jährigen, bei dem die Schwester umgekommen ist. Dann denkt er auch an die Jahre der Flucht, bis er endlich nach Deutschland gekommen ist, an die Bürokratie in Deutschland, die immer wieder geradezu kafkaesk anmutet, die häufigen Kontrollen durch die Polizei auf der Straße, die dazu führen, dass er seinen Reisepass immer bei sich hat, also auch im Supermarkt. Und wir hören außerdem von seinen Versuchen, Schriftsteller zu werden. Dies alles wird hier in diesem Roman erzählt, mit vielen Rückblenden, wobei die Zeitebenen oft miteinander verwoben sind, verschwimmen geradezu.
Das, was dieser Said erlebt, das erinnert doch stark an die Biografie von Abbas Kedir selbst. Wie autobiografisch ist das, was wir hören?
Also der Roman hat keinen Anspruch, autobiografisch zu sein. Said ist Said, also nicht Abbas Kedir. Aber wie viele Schriftsteller schöpft der Autor von eigenem Erleben, das ist ja klar. Also dieser fiktive Said hat beispielsweise große Schwierigkeiten, seinen Weg als Schriftsteller zu finden. Und warum? Er will zu Anfang zu sehr aus seinen direkten Erlebnissen schöpfen, stellt dann aber fest, dass die Erlebnisse, Gesichter, Namen immer dann verschwimmen, sobald er sie sozusagen fokussieren und aufschreiben will. Und diese Vergesslichkeit macht ihm schließlich so viel Angst, dass er zu einem Arzt geht und der will ihn dann in eine Traumatherapie schicken. Das möchte Said aber nicht. Fast wäre er verzweifelt, aber dann findet er im Internet etwas über sein Thema unter dem Stichwort Erinnerungsverfälschung.
Dabei handele es sich nicht nur um das Vergessen, sondern auch um fiktives Ergänzen, beliebiges Ausschmücken und unabsichtliches Verändern eigener bestehender Gedächtnisinhalte. Grund dafür könne alles Mögliche sein. Betroffene wiederholten die erfundenen Szenen und mit Orts- und Zeitangaben ausstaffierten Ereignisse mehrfach, sodass sie letztendlich selbst glaubten, sie wären gänzlich wahr. Auch wenn Said sich nicht hundertprozentig sicher war, ob diese Symptome eindeutig seinen entsprachen, veränderte dieses Wissen seinen Blick auf das Problem. Ihm wurde klar, woran er beim Schreiben gescheitert war. Der Versuch des genauen Erinnerns war ein Fehler gewesen. Seine Erinnerungen sind unvollendete Ereignisse, unpräzise Skizzen eines Ortes, verborgene Gestalten und verschleierte Gesichter. Alles Teile eines großen Puzzles, das es zusammenzusetzen gilt, wenn man sich erinnern will. Viele dieser Teile existieren längst nicht mehr. Sie sind durch ein Loch im Gedächtnis verloren gegangen, unauffindbar. Said muss sich die Zusammenhänge also ausdenken. Dafür benötigt er die Erfindungsgabe, die er, dem Schicksal sei Dank, besitzt. Nur so kann er eine logische Handlung aufzeichnen und eine in sich geschlossene Geschichte erzählen. Er muss sich Erinnerungen erfinden. Jedes Puzzle, das er auf diese Art zusammensetzt, könnte ein neues Buch werden.
Tja, und jetzt klappt's endlich mit dem Schreiben, denn nun gelingt es ihm, diese Puzzleteile, deren Verbindungen im Nebel verschwunden sind, mit eigener Fantasie zu füllen. Und wie viele Autoren nutzt dieser Said nun eigenes Erleben wie einen Steinbruch. Also er fügt einzelne Teile neu zusammen, ändert Namen und Orte, auch Geschehnisse, überspitzt hier, glättet dort, baut auch die Erlebnisse anderer mit ein und dennoch bleibt der Kern seiner Geschichten wahr.
Und was ist nun der Kern des Romans?
Es sind Erlebnisse eines Menschen, der eben Schreckliches in der Heimat erlebte und diese Heimat und auch die Familie mehr oder weniger verloren hat, dann auch Schlimmes auf der Flucht erlebt hat und dann eben in eine andere Kultur katapultiert wurde und hier in Deutschland mit einer wirklich ausufernden Bürokratie konfrontiert worden ist. Und diese Bürokratie, die nimmt einen ganz wichtigen Teil dieses Romans ein. Also wir erleben hier beispielsweise die Ängste mit, die amtliche Briefe auslösen können, so wie dieser.
Er öffnete den Brief. Amt für Bürgerdienste und Einbürgerungsangelegenheiten. Überprüfung der Staatsangehörigkeit von Amts wegen. Das Amt für Bürgerdienste war vom Landratsamt München darum gebeten worden, Saids derzeitige staatsangehörigkeitsrechtliche Verhältnisse zu beurteilen. Es sei ein Zweifel an der Staatsangehörigkeit aufgekommen. Es wurde vermutet, er habe die irakische Staatsangehörigkeit wiedererworben. Dadurch hätte er automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit verloren. Dem Brief lagen mehrere Papiere bei. Ein Fragebogen zur Prüfung der Staatsangehörigkeit, eine Datenschutzerklärung und ein Merkblatt über den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit bei Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit. Said hatte ein grauenhaftes Wochenende. Die ganze Zeit über zerbrach er sich den Kopf darüber, wie er das Problem lösen könnte. Faktisch konnte er beweisen, dass er keine andere Staatsangehörigkeit besaß. Doch wieso sollte er das überhaupt tun? Warum musste ausgerechnet er dieses Gefühl der Unsicherheit für immer mit sich herumtragen? Jeder Sachbearbeiter, wie Herr Jahreszeit aus München, konnte mit seinen Unterlagen spielen, wie es ihm beliebte. Jeder hatte das Recht, sein Leben jederzeit mit einer Unterschrift auf den Kopf zu stellen.
Ja, das ist das, was mich an diesem Roman besonders gefangen genommen hat. Er ermöglicht es mir, in Situationen eines Menschen zu schlüpfen, der eben ins Exil musste. Also Bürokratie kennt ja jeder, nervt auch jeden. Aber hier drohen eben ganz andere Konsequenzen. Das geht ja bis hin zur Abschiebung und damit kann ein ganzer Lebensentwurf zerstört werden. Und mitunter reicht dann ein einfacher zweizeiliger Brief aus, um alles in Ordnung zu bringen. Manchmal braucht es aber auch Jahre der juristischen Auseinandersetzung.
Wie verkraftet Said das?
Ja, er meistert jedenfalls all diese Probleme, er bekommt auch viel Hilfe von anderen, aber man merkt, er wird mit der Zeit dünnhäutiger, auch resignativer, ja.
Timo Weischnur ist der Interpret. Wie gefällt er Ihnen in der Rolle?
Ja, er schlägt hier einen sanften, nachdenklichen Ton an. Ist ja nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben, das Ganze, sondern es gibt einen Erzähler, der von außen auf das Leben des Helden blickt. Und es ist ja ein Leben mit doch durchaus dramatischen Ereignissen. Aber es tut dem Roman gut, dass Timo Weischnur in der Regel die Kontenance behält, bis auf wenige Augenblicke. Und es ist so ein eher melancholischer Blick auf die Erlebnisse und ein durchaus auch differenzierter Blick vom Autor. Selbst für diesen Selbstmordattentäter, bei dessen Attentat die Schwester stirbt, gibt es kein böses Wort. Es ist eher, ja, so der Schrecken steht im Vordergrund, wie man einen 14-Jährigen so indoktrinieren kann, dass er zu so etwas fähig ist. Alles in allem ein ja, melancholischer und auch sehr beeindruckender Roman und, wie ich finde, hier hervorragend und auch sehr passend interpretiert.
Abbas Kidir, der Erinnerungsfälscher, gelesen von Timo Weißschnur. Der Download bei Hörbuch Hamburg kostet 13,95 Euro und der Download hat eine Dauer von gut 3 Stunden. Alex Capu. Ich nenne mal ein paar seiner Bestseller wie Königskinder, Leon und Louise. Mein Nachbar Urs ist ein vielfach ausgezeichneter Autor. In Susanna, unserem nächsten Hörbuch, geht es um ein freiwilliges Exil, nämlich die Auswanderung in die USA. Alex Capu verbindet in seinen Werken immer wieder historische Fakten mit fiktiven Erzählebenen, in denen er die persönlichen Schicksale seiner Protagonisten beschreibt. Und diesmal hat er eine Frau in den Mittelpunkt gerückt, eben diese Susanna. Wer ist Susanna, Dorothee Meyer-Karwig?
Susanna ist eine Frau, die als Kind mit ihrer Mutter in die USA ausgewandert ist, dort als Porträtmalerin arbeitet, sich Caroline Weldon nennt und in späteren Jahren dann den Indianerhäuptling Sitting Bull kennenlernt und eine Zeit lang mit ihrem Sohn Christy bei ihm und Sitting Bulls Familie im Reservat lebt.
Hat es diese Susanna wirklich gegeben?
Ja, die gab es. Sie wurde als Susanna Caroline Fesch 1844 in Kleinbasel geboren, stammt aus reicher Familie und starb dann 1921 in Brooklyn. Und eigentlich erzählt Capu nicht nur die Geschichte von dieser Susanna, sondern auch die von ihrer Mutter Anna Maria Barbara Marti, einer ebenso abenteuerlustigen Frau wie später eben die Tochter Susanna.
Inwiefern abenteuerlustig?
Ja, die Mutter verließ ihren Mann, der lange auch in der Fremdenlegion war, um dem Freund ihres Mannes nach Amerika zu folgen.
Oh.
Ja. Dieser Freund, Karl Valentini, war Revolutionär, musste Europa dann verlassen und emigrierte dann 1850 in die USA und ließ sich dort in Brooklyn als Arzt nieder. Und Susannas Mutter ließ 2 Jahre später ihre beiden älteren Söhne beim Vater und nahm nur die kleine Susanna mit nach Amerika. Und dann verfolgen wir das Leben von Susanna und ihrer Mutter in den USA.
Sie sagten, diese Susanna habe Sitting Bull kennengelernt, diesen bekannten Anführer der Sioux. Wann und wie kommt der in dem Roman ins Spiel?
Also wenn man sich erstmal informiert über das Leben der wirklichen Susanna, dann erwartet man, dass diese Phase im Roman eine besonders große Rolle spielt.
Ja.
So war es jedenfalls bei mir dann auch. Aber Alex Capu legt den Fokus auf den ersten Teil des Lebens. Also wir lernen die Mutter kennen, wir lernen die kleine Susanna in Basel kennen. Da gibt es eine ganz dramatische Episode, die erzählt wird. Weiter geht's dann mit der Übersiedlung der Mutter in die USA. Wir erfahren viel über das Leben dieser Mutter mit ihrem neuen Mann in dieser sehr aufregenden und damals übrigens noch eigenständigen Stadt Brooklyn. Capu beschreibt dann auch die Eröffnung der Brooklyn Bridge im Jahr 1883, dann Susannas Hinwendung zur Malerei, dann die Geburt ihres Sohnes Christy. Ganz am Schluss, also wirklich ganz am Schluss, Stiefvater und Mutter sind inzwischen gestorben, beginnt dann Susannas neuer Lebensabschnitt. Sie nimmt ihren 13-jährigen Sohn und reist mit ihm nach Dakota, um Sitting Bull zu treffen. Aber davon erzählt Alex Capu wirklich sehr wenig.
Na, ist das dann nicht ein bisschen unbefriedigend?
Das hat Capu ja ganz bewusst gemacht. Ich denke, er wollte eigentlich mehr eine Epoche einfangen und nicht nur eben eine, sondern auch 2 starke Frauen schildern, die wirklich außergewöhnliche Entscheidungen trafen. Und trotz meiner nicht erfüllten Erwartungen hat mich der Roman ergriffen. Und das liegt auch am Stil Capus. Er kann nämlich mit so ganz einfachen Worten Szenen schildern, die mich dann sehr stark bewegt haben. Und dafür ein Beispiel. Nämlich, da gibt es den Moment, in dem Susannas Mutter ihrem Mann mitteilt, dass sie ihn verlassen will. Sie rechnet dann mit einer langen Tirade von ihm, doch er reagiert ganz anders und fragt nur:
Hast du Geld? Ich nehme alles mit, was mir gehört. Zwilchenbart wird für mich ein Konto in New York einrichten. Gut. Es tut mir leid, Lukas, das hast du nicht verdient. Verdient, nicht verdient, was heißt das schon? Die Kleine nehme ich mit. Ich weiß. Die Buben bleiben bei dir, bist du einverstanden? Die Frage stellt sich nicht. Du kannst den Leuten erstmal sagen, ich sei zur Kur gefahren, nach Badenweiler oder so. Wenn du meinst. Sei mir bitte nicht böse. Gibst du mir deinen Segen? Den brauchst du nicht. Gibst du ihn mir? Wenn du ihn willst, dann gebe ich dir auch meinen. Maria? Ja? Wenn du gehst, musst du mir eines versprechen. Was? dass du nie mehr wiederkommst. Ich werde dir schreiben und berichten, wie es uns geht. Ich werde mein Bestes geben, dass auch die Buben dir schreiben. Du kannst uns natürlich auch schreiben, aber du kommst nicht zurück, niemals. Wieso nicht? Ich will das sicher wissen, sonst würde ich warten.
Tja, und da haben wir Alex Capu selbst gehört. Ja, das war ein Abschied sozusagen für immer. Damals gab es ja noch kein Handy, kein Internet. Und ja, diese Schlichtheit der Worte, das fand ich schon sehr bewegend. Mhm. Also die Mutter geht jetzt also unbeirrt ihren Weg und Tochter Susanna tut das dann später ebenso. Sie wird Porträtmalerin und interessiert sich eben mehr und mehr für die amerikanischen Ureinwohner. Und ihr Sohn Christy teilt dieses Interesse und nach dem Tod von Stiefvater und Mutter ist es dann irgendwann soweit. Susanna und ihr 13-jähriger Sohn brechen auf ins Reservat der Lakota zu Sitting Bull. Das war einst ein stolzer Häuptling, stolzer Anführer, wie man so sagt. Und beim Treffen im Reservat ist es allerdings ein alter und krank wirkender Mann. Und Alex Capu schreibt, dass es ziemlich lang dauert, bis er seine Hütte verlässt und sich die drei dann kennenlernen.
Und dann kam der Tag, an dem früh morgens, als Susanna und Christy auf ihrer Picknickdecke saßen und frühstückten, Sitting Bull vor die Tür trat. Sie erkannten ihn in der Sekunde, ein Irrtum war ausgeschlossen. Der Chief stand da, in ehrfurchtgebietender Schlichtheit. Er war barfuß und hatte eine Wolldecke über die nackten Schultern geworfen und er schaute hinaus in die Prärie, hinauf in den Himmel und hinüber zum Planwagen. Susanna fand, dass er mitgenommen aussah. Vermutlich war er tatsächlich krank gewesen. Sie stieß Christy an, rappelte sich auf und hob grüßend die Hand. Der Chief hob ebenfalls die Hand. Dann lachte er und winkte scherzhaft mit allen fünf Fingern wie ein Mädchen, machte auf dem Absatz kehrt und ging zurück ins Haus.
Ich finde, das klingt nochmal hochinteressant. Was erleben die beiden denn weiter mit Sitting Bull?
Ja, von dieser Begegnung mit dem alten Sitting Bull erfährt man wirklich nur in den letzten 10 Minuten der Lesung etwas. Also die weitere dramatische Entwicklung für die Indianer, inklusive der Tötung von Sitting Bull und auch der weitere Lebensweg von Susanna und ihrem Sohn Christy, das alles hat Alex Capu weggelassen. Und ich habe mal gehört, Alex Capu hätte gesagt, man wüsse gar nicht, ob Sitting Bull wirklich so intensiven Kontakt mit dieser Susanna und ihrem Sohn hatte. Und wahrscheinlich ist er dann doch zu sehr Historiker, um da irgendwie dann etwas zu schreiben, was vielleicht gar nicht so gestimmt hat. Aber ich war zuerst irritiert, weil im Internet steht das alles ganz anders. Also die beiden hätten intensiv miteinander so regelrecht gearbeitet. Sie wäre seine Sekretärin gewesen, also die von Sitting Bull und so weiter. Deswegen dachte ich, als ich die Lesung dann zu Ende hörte, da fehlt eine CD.
Das ist wirklich merkwürdig. Aber kommen wir nochmal zur Lesung. Alex Capu liest. Ich war eben ein bisschen desorientiert bei dem ersten Ton, den wir gehört haben. Aber man kommt schnell rein, oder?
Ja, ich finde ich auch. Aber mit Autorenlesung ist es ja immer so eine Sache. Ich kenne Menschen, die bei Alex Capus Lesung sofort aussteigen. Und klar, er ist kein ausgebildeter Sprecher. Mitunter hört man falsche Betonungen. Er spricht zudem relativ langsam. Und ich sag mal, das klingt alles etwas knochig. Also es ist das Gegenteil von geschmeidig. Aber wirklich, man kommt dann so rein und in dieser Ruhe und Lakonie passt die Stimme dann sehr gut zum Text, finde ich. Also das verstärkt diese für mich eindrucksvolle und sehr melancholische Lebensgeschichte von zwei Frauen, die eben ausbrechen, mitunter, so schreibt es Capu, im Treibsand des Lebens hängen bleiben und sich dann doch wieder aufraffen, um ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Was mir noch gefällt, Capu gibt nicht vor, alle Beweggründe seiner Protagonisten zu kennen. Also er gibt es Sätze wie, ich wüsste zu gern, warum Susanna dies oder jenes gemacht hat. Also da wird der allwissende Erzähler zum Historiker, der eben nicht alle Beweggründe seiner Protagonisten kennt und kennen kann. Und das gibt dann immer wieder Raum für eigene Überlegungen. Es ist also ein Roman, der viele Leerstellen lässt, auch nicht alle Erwartungen erfüllt, aber doch sehr bewegend und anrührend ist.
Alex Capu, Susanna, Autorenlesung. Eine MP3-CD hat eine Dauer von 8 Stunden und 1 Minute, kostet 25 Euro und ist bei der Hörverlag erschienen. Kommen wir nun zur Biografie von Ruth Klüger. Weiterleben, eine Jugend. Buch als auch Hörbuch sind schon etwas älter. Ruth Klüger wurde 1931 in Wien geboren. 1942 wurde sie deportiert und konnte erst kurz vor Kriegsende fliehen. Nach Studium und Promotion in den USA arbeitete sie als Germanistikprofessorin. Sie starb im Oktober 2020. Die Biografie Weiterleben, eine Jugend erschien 1992 als Buch im Waldstein Verlag. Und jetzt haben wir hier die Autorinnenlesung vor uns. Wann und wo wurde diese denn aufgenommen, Dorothea Meyer-Karwig?
Die hat der ORF, also der Österreichische Rundfunk, 1996 mit Ruth Klüger aufgenommen, 4 Jahre nach Erscheinen des Buches. Und als Hörbuch kam das Ganze schon damals im Hörverlag München auf Kassette heraus. Und jetzt wird das Ganze nochmal aufgelegt als MP3-CD bei DAV, der Audioverlag, in der Reihe Große Werke, große Stimmen. Ja, und da passt diese Lesung, finde ich, auch sehr gut hin. Ganz zu Anfang sagt Ruth Klüger in dieser Lesung, warum sie das Buch schrieb. Und da hören wir gleich mal ihre klare Stimme, die ihren wienerischen Klang über all die Jahre beibehalten hat.
Ich, die ich mir den Glauben peu à peu abgewöhnt habe, glaube scheint's nach wie vor an die Versicherung, die mir jemand in mein klein Mädchenstammbuch, Poesiealbum heißt das in Deutschland, geschrieben hatte. Knowledge is power. Ich erzähle auch welche. Geschichten meine ich, wenn man mich fragt. Aber es fragen wenige. Die Kriege gehören den Männern. Daher auch die Kriegserinnerungen. Und der Faschismus schon gar, ob man nun für oder gegen ihn gewesen ist, reine Männersache. Außerdem, Frauen haben keine Vergangenheit oder haben keine zu haben. Ist unfein, fast unanständig.
Ja, das war ihre Sicht im Jahr 1992. Da hat sich dann doch Gott sei Dank viel getan in den vergangenen Jahrzehnten. Da werden auch die Geschichten von Frauen als sehr interessant empfunden.
Knowledge is power, das ist ein sehr schöner Satz. Für die, die das Buch nicht gelesen haben, was erzählt uns Ruth Klüger denn hier im Einzelnen?
Also sie beschreibt ihre Kindheit und Jugend als Jüdin zur Zeit des Nationalsozialismus in Wien, wo sie ja 1931 geboren wurde. Ihr Vater war Arzt, die Mutter stammt aus einer wohlhabenden Familie. Und mit dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im Jahr 1938 erlebte die kleine Ruth dann verstärkt den Antisemitismus. Der Vater muss fliehen und sie erfährt erst viel später, dass er in Auschwitz umgekommen ist und dass auch ihr älterer Halbbruder getötet wurde. Und die beiden waren dann einfach nicht mehr da und sie erlebte alles Weitere mit ihrer Mutter. Ruth Klüger erzählt dann von ersten Einschränkungen. Sie darf nicht mehr ins Kino, sie darf bald nur noch auf eine jüdische Schule. Und schließlich wird sie eben mit ihrer Mutter deportiert ins KZ Theresienstadt und dann schließlich nach Auschwitz. Und dort wird sie nur durch das beherzte Eingreifen einer Jüdin nicht vergast. Die macht nämlich bei der Registrierung aus der 12-Jährigen eine 15-Jährige. Nur so konnte Ruth Klüger überleben und später anderen dann vom Holocaust berichten. Und Ruth Klüger schreibt und sagt dann noch etwas ganz Wichtiges über dieses Problem der Berichte von Überlebenden.
Man liest und denkt etwa, es ist doch alles glimpflich abgelaufen. Wer schreibt, lebt. Der Bericht, der eigentlich nur unternommen wurde, um Zeugnis abzulegen von der großen Ausweglosigkeit, ist dem Autor unter der Hand zu einer Escape-Story gediehen. Und das wird nun auch zum Problem meines Rückblicks. Wie kann ich euch, meine Leser, davon abhalten, euch mit mir zu freuen, wenn ich doch jetzt, wo mir die Gaskammer nicht mehr drohen, auf das Happy End einer Nachkriegswelt zusteuere, die ich mit euch teile? Wie kann ich euch vom Aufatmen abhalten?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Ja, Ruth Klüger überlebt und kann dann mit ihrer Mutter und einer jungen Frau, die die Mutter im KZ sozusagen adoptiert hat, bei einem der Todesmärsche fliehen zu Ende des Krieges. Und Ruth Klüger beginnt dann in Deutschland ein Studium und emigriert schließlich mit Mutter und Adoptivschwester in die USA, ein Land, in das sie eigentlich nicht wollte. Sie wollte nämlich nach Palästina. Aber sie empfindet diese USA doch bald als ihr Zuhause. Und das, obwohl sie auch dort immer wieder mit dem Wunsch, und zwar von allen Seiten, also auch von vielen Juden konfrontiert wird, das Alte doch ruhen zu lassen.
Wir waren alle beteiligt an der Verdrängung der Vergangenheit. Die früheren Häftlinge freilich weniger als die Freigebliebenen und die früheren Täter am meisten. Uns allen war der Boden unter den Füßen zu heiß und fast alle haben wir uns auf Neues verlegt, die Altbauten abgerissen und oft nichts Besseres an ihre Stelle gesetzt. Das Bild ist mehr als Metapher. Die alten Gebäude waren erinnerungsträchtig. Vielleicht ist es eilfertig, pauschal zu urteilen, das sei nur falsch und feig gewesen. Vielleicht war die Verdrängung der erste Schritt zur Bewältigung. Das fiel mir in Amerika nach dem Vietnamkrieg ein. Wir waren so erleichtert, dass dieser Albtraum ausgestanden war. Wir wollten uns endlich mit anderem beschäftigen. Genug hatten wir von dem hässlichen Krieg. Ein älterer amerikanischer Journalist schrieb neulich, Vietnam ist uns auf dem Tisch stehen geblieben wie eine Mahlzeit, die weder aufgegessen noch abgeräumt wurde. Früher oder später kommt die Rechnung für jede Mahlzeit, ob man sie gegessen oder stehen gelassen hat.
Eine wirklich beeindruckende Biografie und nach den Ausschnitten, die wir gerade auch gehört haben, eine beeindruckende Lesung. Was ist denn Ihr Fazit?
Ja, dass man die Autorin selbst hört, das finde ich ganz großartig und auch ganz wichtig. Man merkt auch, als Professorin war sie es ja gewöhnt, Texte gut vorzutragen. Sie konnte gut gliedern, klar artikulieren. Sie klingt analytisch und zusammen dann mit diesem sehr schönen, melodiösen, wienerischen Ton kann man sich das Ganze sehr gut anhören. Und inhaltlich, ja, ich habe gemerkt, wie schwer es mir gefallen ist, mich bei der Auswahl der Stellen, die ich hier anspielen wollte, zu beschränken. Also die Autobiografie ist unglaublich gehaltvoll. Sie erzählt die Fakten des Holocaust aus ihrem Erleben. Damit ist es ja schon ein sehr, sehr wichtiges Zeitdokument. Aber ganz wichtig finde ich auch ihre Reflexion über das, was sie erlebt hat in der Zeit des Nationalsozialismus, aber auch danach im Exil. Dabei schont sie niemanden, auch nicht sich selbst. Sie stellt ihre und unsere Gedanken und Gefühle immer wieder in Frage, ohne dabei gnadenlos zu sein. Also für mich ist es dadurch ein ganz wichtiges und interessantes Hörbuch, das einen immer wieder sehr gut anregt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ruth Klüger, Weiterleben, Autorinnenlesung. Eine MP3-CD dauert 8 Stunden und 5 Minuten und ist bei der Audio Verlag erschienen. Kostet 15 Euro. Auch unser heutiges Kinderhörbuch beschäftigt sich mit dem Thema Flucht und dem Leben im Exil. Der Autor Peter von Becker hat bereits viele Drehbücher geschrieben und Jonas Reise ist sein erstes Buch für Kinder ab 8 und für Erwachsene. Und darum geht es jetzt. Der vollständige Titel Jonas Reise, ein Abenteuer durch Raum und Zeit. Das hört sich ein bisschen nach Science Fiction an. Ist das die richtige Spur, auf der ich da bin, Dorothee Meyer-Karwig?
Wer das Cover sieht, denkt sofort an etwas anderes, nämlich an die biblische Geschichte aus dem Alten Testament, also von Jona im Maul des Wals. Darin hatte Gott Jona ja den Auftrag gegeben, der Stadt Ninive den Untergang zu verkünden, da sich die Einwohner gottlos verhalten würden. Doch Jona fürchtet diese Aufgabe und begibt sich dann auf die Flucht übers Meer. Und das Schiff des flüchtenden Jona gerät dann in Seenot. Und erst als die Seeleute Jona schlicht ins Wasser werfen, hört das Unwetter auf. Ein Wal verschluckt Jona dann. Und nachdem Jona bereut, lässt Gott den Wal Jona ausspucken. Jona verkündet dann doch der Stadt Ninive die göttliche Botschaft. König und Einwohner der Stadt bereuen und erflehen Gnade und daraufhin verschont Gott die Stadt.
Genau, also die Geschichte aus dem Alten Testament, in dem Gott ja als rächend und strafend dargestellt wird. Bisschen grausam, oder?
Ja.
Inwiefern hat sich Peter von Becker denn davon inspirieren lassen?
Ja, also Jona ist hier ein kleiner Junge, der zu Beginn der Geschichte vor circa 3000 Jahren mit seiner Familie in Ninive lebt. Der Vater ist Baumeister und Sterndeuter. Und hier ist es so, dass die Familie auf die Flucht gehen muss wegen politischer Unruhen, auch wegen eines großen Unwetters. Nicht nur die Familie flieht, sondern viele andere auch. Und von Becker schildert dann die Flucht durch die Wüste und das Meer. Und auf dem Meer kommt es dann auch zum Sturm, wie in der biblischen Geschichte. Das Schiff sinkt. Jona wird von der kleinen Schwester, von Mutter, Oma und Vater getrennt und schwimmt dann allein im Meer. Und da hören wir mal rein in eine wirklich dramatische Szene.
Er selbst klammert sich an eine abgesplitterte Holzplanke, an der noch ein Rest des zerfetzten Segels und Bruchstücke der Takelage hängen. Doch Jona achtet auf all das kaum mehr. Er krallt sich nur fest am Holz und an seiner verzweifelten Hoffnung. Die plötzliche Kälte des Wassers und die Panikattacken peitschen ihn gegen seine Erschöpfung wieder und wieder auf, so als müsse er die letzten Minuten seines jungen Lebens in jeder Schrecksekunde noch geballt wahrnehmen, diesen ganzen Horror aufsaugen. Mit Blut, das schmeckt er jetzt, und mit Salzwasser im Mund. Er spürt, viel wird er davon nicht mehr schlucken können, bis er untergeht. Aber selbst das erkennt Jona noch im Schein der Blitze oder des wiederkehrenden Tageslichts. Am Horizont taucht ab und an ein neuer dunkler Umriss auf. Wie der Umriss eines Gebirges, wie der Schatten einer Küste. Da fällt er in ein Wellental, ihm entgleitet die Holzplanke, sein letzter Halt. Noch schwimmt Jona, schwimmt auf und an gegen die schäumenden Wogen, fällt von ihnen emporgehoben wieder ins Bodenlose, und dort im Wellental wächst vor ihm die nächste Welle im hohen Bogen auf, beginnt sich über ihn zu wölben. Jona sieht vor dem Versinken, die Welle ist ein Maul. Ein graues, geöffnetes Maul.
Ja, und dieses Maul gehört zu einem Wal, der Jona dann verschluckt.
Wir hörten hier als Interpreten Ulrich Matthes, bekannter Film-, aber auch vor allem Theaterschauspieler. Und seit 2004 ist er auch festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin. Und wir hören, er liest nicht einfach nur vor, sondern er spielt die Szene geradezu dramatisch.
Ja, er geht voll in die Geschichte hinein. Ja. Er fühlt sich ganz in diesen kleinen Jungen ein, der flüchten muss, der vieles auch nicht recht versteht und dem hier Schreckliches widerfährt. Und ja, durch Ulrich Matthes Lesekunst steigert sich die Dramatik. Wir bekommen einen nahezu filmischen Eindruck von dem Ganzen.
Und da muss ich jetzt filmisch weiterfragen, wie geht es weiter mit Jona im Maul des Wals?
Ja, Peter van Becker beschreibt dann, was Jona im Wal dann noch alles erlebt. Er lernt da auch andere Tiere kennen, die der Wal auch verschluckt hat. Und irgendwann spuckt der Wal den kleinen Jungen aber wieder aus. Und damit erleben wir dann einen Zeitsprung in die Jetztzeit. Also der Junge wird dann an Land gespült und dort gefunden von zwei kleinen Mädchen, zwei Schwestern.
Komisch, wie der dort liegt, auf dem Bauch, mit nacktem Rücken und nackten Pobacken. Sophia und Elena, die neugierig näher getreten sind, müssen kichern. Der Junge am Strand hat sehr braune, am Rücken und an den Armen von Salz verkrustete Haut. So liegt er ein wenig eingekrümmt da, wie ein großes Kind, bäuchlings die eine Hälfte seines Gesichts im feuchten Sand. Der Körper ist nur wenige Meter vom Meer entfernt, und manchmal leckt der Schaum der versickernden Wellen noch seine Fußspitzen. Sophia und Elena haben heute Vormittag schulfrei und sind über eine Felsklippe zum Strand gelaufen, um hier feine, möglichst glänzende Muscheln zu suchen. Als Geschenk für ihre Mutter, die morgen Geburtstag hat. Die jungen Mädchen wollen in die schönsten Schalen dann kleine Löcher bohren und sie mit einem Bindfaden zu einer Muschelkette für Mama verknüpfen. »Wieso schläft er hier draußen?«, fragt Sophia verwundert. »Nur so?« »Keine Ahnung«, flüstert Elena so leise, als hätte sie Angst, den fremden Jungen aufzuwecken. Jetzt sehen sie, in seinen pechschwarzen Locken glitzern auch kleine Venusmuscheln, die sich neben den grünbraunen Fasern von Seetang oder anderem Zeugs in seinen Haaren verfangen haben.
Also Jona liegt da am Strand wie dieser kleine tote Junge, der 2015 vor der türkischen Küste gefunden wurde und zum Sinnbild für diese sehr gefahrvolle Flucht übers Mittelmeer wurde. Peter van Becker nimmt in dieser Geschichte wirklich auch Bezug auf dieses reale Geschehen.
Das war genau das Bild, das ich gerade im Kopf hatte. Jona lebt aber noch.
Ja, aber er spricht keine bekannte lebende Sprache und niemand weiß, wo er herkommt. Letztendlich wird er dann von der italienischen Familie der Schwestern aufgenommen. Und zwei Jahre später findet man seine eigene kleine Schwester und seine Mutter, die ebenfalls überlebt haben und nun in Deutschland leben, in Heidelberg. Und dort endet dann erstmal die Fluchtgeschichte. Jona, immer wissbegierig nach neuen Wörtern, lernt nach der italienischen Sprache nun auch Deutsch und beschließt am Schluss dieses Märchens, die eigene Fluchtgeschichte aufzuschreiben, um seine Erlebnisse und auch seine Traumata zu bewältigen.
Das ist ein Hörbuch über Flucht und Vertreibung für Kinder ab 8 Jahren und für Erwachsene. Gelingt dieser Versuch, beide Altersgruppen anzusprechen?
Also ist schon sehr aus der Sicht des kleinen Jungen geschrieben, für den vieles auf der Flucht unverständlich und auch abenteuerlich ist. Ich denke, für Kinder ist es die richtige Mischung aus Märchen und realem Geschehen, bei dem es übrigens auch Tote gibt. Dies wird aber nicht in aller Drastik geschildert. Für Erwachsene, ja, da würde ich mal sagen, da kommt es drauf an, wie gewillt man ist, diese sehr märchenhaften Elemente zu akzeptieren. Andere Passagen, zum Beispiel der Hinweis auf den kleinen syrischen Jungen, der tot an der Küste gefunden wurde, die verstehen natürlich nur Erwachsene. Letztendlich ist es für mich aber damit schon eher eine Geschichte für Kinder. Aber das ist ja auch in Ordnung. Das ist eine Geschichte, die zeigt, welche vielfältigen und auch schrecklichen Erlebnisse geflüchtete Kinder unter Umständen mit sich herumtragen. Aber auch, welche Kräfte in ihnen stecken können, das Erlebte zu verarbeiten. Und durch diese ungekürzte Lesung durch Ulrich Matthes wird der märchenhafte Roman noch bewegender.
Peter von Becker, Jonas Reise, ein Abenteuer durch Raum und Zeit, gelesen von Ulrich Matthes. 4 CDs, das sind 4 Stunden und 56 Minuten, kosten 16 Euro. Das Hörbuch ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet und ist bei der Hörverlag erschienen. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Auf das nächste Mal freuen sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Nicole Abraham.